Herzlich willkommen zur 51. Episode des Vitamin Berge Podcast. Und in Zeiten von Quarantäne, Ausgangssperre, Kontaktsperre, Social Distancing und wie man das alles nennt, wollen wir dich heute mal mitnehmen auf eine Wanderung. Heute zu Gast habe ich Thilo Kreyer. Das Interview ist schon ein bisschen älter, aber es hat nichts an Aktualität verloren. Denn wir sprechen über den Grenzgängerweg. Das ist eine 6-Etappen-Wanderung in den Allgäuer Hochalpen. Und die ist durchaus anspruchsvoll. Und einerseits sprechen wir über das Projekt und dann nimmt uns Thilo noch mit auf die Reise, auf die einzelnen Etappen. Denn auch eine einzelne Etappe lohnt sich da definitiv. Also, ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und wenn du Lust hast, das Ganze nachzuvollziehen, empfehle ich dir, in die Shownotes zu gucken, denn den ganzen Grenzgängerweg gibt es auch als Virtual Reality Tour, sprich, du kannst da quasi am Computer mitwandern und das ist jetzt wirklich, wo wir nicht weit nach draußen kommen, richtig, richtig genial. Also, ich wünsche dir viel Spaß. Wenn du mehr sehen willst oder mehr erfahren willst, dann gehst du einfach in die Shownotes auf vitaminberge.de/051. Viel Spaß! Heute zu mir zu Gast ist der Thilo Kreyer und er hat ein ganz besonderes Projekt am Start und da war ich selber vor 3 Monaten, glaube ich, unterwegs. Ist mir so doch etwas stärker in Erinnerung geblieben, aber da kommen wir später dann nochmal zu. Und von daher freue ich mich heute halt sehr mit dem Thilo Kreyer über das Projekt Grenzgängerweg zu reden. Hallo Thilo!
Hallo!
So, Thilo, für alle Leute, und das werden wahrscheinlich einige sein, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist und was du machst.
Eigentlich bin ich ein Flachland-Tiroler. Ich komme nämlich original aus dem schönen Frankenland. Bin vor 15 Jahren ins Allgäu gezogen und betreue jetzt seit 3,5 Jahren das Grenzgängerprojekt für Bad Hindelang Tourismus und weitere Projektpartner. Vorher war ich bei Outdoor Active als Redaktionsleiter, auch eine ganz, ganz spannende Sache. Outdoor Active ist dir vielleicht bekannt.
Ja.
Das größte Touren- und Outdoor-Portal Europas haben wir es immer genannt. Das habe ich mit aufgebaut damals und habe es dann nach 11 Jahren, waren es glaube ich, dann den Job dann abgegeben. Um Projektleiter für den Grenzgänger zu werden. Und seitdem habe ich die Theorie in die Praxis umgewandelt und bin tatsächlich auch öfters mal in den Bergen.
Das Thema Grenzgängerweg, das ist ja genau das, worüber wir reden wollten. Ich war ich weiß es jetzt gar nicht, ob es August war es September. Auf jeden Fall war es noch schön warm und auf dem Weg und der ist nicht ganz einfach. Erzähl doch mal, was hinter dem Projekt Grenzgängerweg steckt.
Zum Thema nicht ganz einfach, da sind wir natürlich gleich schon wieder beim Thema Flachland-Tiroler. Also mit dem Projekt angefangen und bin dann ganz euphorisch am 1.5., glaube ich, habe ich angefangen. Da war noch überall oben Schnee gelegen und dann so irgendwann so Ende Mai bin ich dann einmal ins Kerngebiet des Grenzgängers in Höhenlagen so ab 1800, 1900 Metern hoch vorgedrungen. Und dann ist der Flachland-Tiroler natürlich gerne auch einmal ein bisschen beeindruckt, weil in der Regel hast du ja die Mittelgebirge, wenn du aus Franken kommst, in denen du wandern gehst. Und in meinen vorherigen 12 Jahren Allgäu sind wir meistens am Mittag in der Nagelflugkette unterwegs gewesen oder an der Hörnerkette. Das sind alle so Berge, die so im Bereich 1600, 1800 Meter sind. Und Alpiner und Hochalpiner wird es dann einfach halt eine Etage höher. Da sind wir mit dem Grenzgänger zu Hause. Wobei, wenn ich jetzt Hochalpin sage, einer meiner Chefs, der Tourismusdirektor vom Tannheimer Tal, der Michael Keller, der sagt immer, komm du mir nicht mit Hochalpin, weil Hochalpin ist bei uns in Österreich 4000 Meter. Jetzt haben wir also einen hochalpinen Etappenwandersteig mit dem Grenzgänger, den wir in Deutschland Hochalpin nennen, in Österreich nur Alpin. Aber im Kern geht es darum, dass wir 6 Tage lang unterwegs sind, 5 Nächte unterwegs sind in Höhenlagen rund um 2000 Metern. Und wir haben jeden Tag eine Wanderung von deutlich über 10 Kilometer. Und wir haben jeden Tag mehr als 1000 Höhenmeter am Schluss in den Knochen. Und da kommen wir dann schon einfach zu dem Punkt, wo wir sagen, hui, das ist gar nicht so easy. Aber da weißt du ja auch was drüber, oder?
Genau. Also für mich war es gar nicht mal so dieses Hoch und Runter, da bin ich ja trainiert. Für mich war es eher so ein bisschen zum Teil die Ausgesetztheit, beziehungsweise wir waren von Hinterstein Richtung am Hochvogel vorbei, Richtung, was ist das, Prinz-Luitpold-Haus. Und da gab es dann halt so ein, zwei Stellen, wo ich schon so, okay, nee, das ist mir nix. Und dann habe ich doch lieber den Franzosen gemacht und bin umgekehrt. Also von daher, ihr seid ja eh dran, diese ganzen Etappen, also es sind ja 6 Stück an der Zahl, noch auszubauen, sodass die auf jeden Fall relativ sicher zu begehen sind, oder?
Wobei du an einer Stelle umgekehrt bist, wo wir schon ausgebaut hatten, allerdings schon vor 2 Jahren, und wo der Weg schon wieder so erodiert war, dass es halt eng zugeht. Da haben wir inzwischen den Wegbautrupp vom Alpenverein nochmal hingeschickt. Also sehr inzwischen gut. Sollte es besser ausschauen, aber nach dem Winter ist es dann auch wieder wie gewonnen, so zerronnen. Ja. Also wir haben tatsächlich eine sehr lebendige Baustelle, die vor allem eines im Fokus hat, die Wege sicherer zu machen. Also wir bauen da nichts aus oder bauen keine Wanderautobahnen da rund um den Hochvogel, sondern es geht wirklich darum, die Wege an neuralgischen Stellen sicher zu machen. Es ist ja meistens so, dass diese alpinen Wege schon eine gewisse Ideallinie folgen. Da haben halt seinerzeit die Bergbauern, die Elbler, die Schmuggler teilweise auch in unserem Bereich, sich die ideale Linie von A nach B gesucht, zum Beispiel halt von Hinterhornbach über das Hornbachjoch, dann hinein in Richtung Oberstdorf oder rüber ins Hintersteinertal. Und die sind ja nicht blöd gewesen, die haben sich halt immer die beste Linie gesucht, so eine ideale Kombination aus Direttissima, Steigung und Lawinen bzw. Berggefahr. Und genau diese Wegen folgen wir auch weiterhin. Also wir finden da keine Wege neu, wir bauen da nicht irgendwie für viel Geld irgendwelche neuen Passagen, sondern wir machen einfach wirklich die Wege, die es bisher gibt, sicherer. Was heißt jetzt sicherer? Du kannst natürlich nicht an jeder Stelle einen Weg total sicher gestalten, aber wenn halt bisher irgendwo 5 Meter Seil drin hängen, die vielleicht noch ein bisschen rostig sind, dann hängen danach halt 7 Meter Seil drin. Wenn wir 3 Stufen haben, haben wir vielleicht 5, und wenn wir keine Wasserableitungen haben, dann haben wir am Schluss halt da noch 3, 4 Wasserableitungen, dass der Weg einfach trocken bleibt. Am Schluss kann es auch sein, dass vorher ein Seil drin hängt und nachher kein Seil mehr, weil wir die Neigung vom Weg zum Hang hin verändern, indem wir halt einfach pickeln oder indem wir hacken, und dann das subjektive Empfinden, wenn sich der Weg zum Hang hin neigt und nicht vom Hang weg neigt, einfach deutlich sicherer ist. Da haben wir ganz, ganz viel erlebt im Zuge dieser Baustelle. Immerhin sind es aktuell schon 42 Kilometer von den knapp 80 Kilometern, die wir bearbeiten, die wir gemacht haben. Und da ist jede Baustelle ein neues Erlebnis. Unsere Challenge startet meistens, ich erzähle einfach mal ein bisschen über was alles so passiert. Wir haben vorab eine Baugenehmigung erwirkt. Das ist letztlich ein Brief, den der örtliche Bürgermeister mit dem örtlichen Grundstückseigentümer unterschreibt. Da steht drin, dass wir auf dem Grund von Grundstückseigentümern die Wege richten dürfen. Dann kommt der zweite große Schritt, die Umweltverträglichkeitsprüfung. Wir haben einen Biologen, den Michael Wecker, der mit unserem Bauleiter und dem Architekten, es gibt so einen Architektenprojektleiter für das Projekt, die drei machen dann gemeinsam mit mir eine Ortsbegehung und legen fest, was wo zu beachten ist in Sachen Umweltschutz. Da ist es dann schon mal so, dass gewisse Maßnahmen einfach eine Stufe kleiner ausfallen, dass man hier und da auf gewisse Arbeiten verzichtet, um dann schützenswerte Flora und Fauna einfach in Ruhe zu lassen. Der gelbe Steinbeiß zum Beispiel, der hat mich schon einiges an Nerven gekostet. Und Nach der Umweltprüfung fliegen dann die Jungs von dem Bautrupp den Materialcontainer möglichst nah an die Stelle, wo sie arbeiten. Und in diesem Materialcontainer, man darf sich das jetzt nicht an so einen großen Container vorstellen, das ist einfach eine Box von 2 auf 2 Metern. Manchmal schlafen die auch drin, also die passen gerade so 4 Mann nebeneinander rein, aber da geht es schon eng zu. Wir legen diese Box hoch, dann steht die, wird ausgeräumt und dann fangen die an, mit ganz viel Handarbeit zu arbeiten. Also wir reduzieren den Maschineneinsatz einfach schon aus Kostengründen auf ein Minimum, weil du da oben halt einfach keinen Schreitbagger verwenden kannst, weil du müsstest einen Schreitbagger hochfliegen und dann steht er da oben und es ist einfach so alpin, dass du dann mit irgendwelchen größeren Maschinen weit kommst. Und dann sind die da oben, bauen, machen die Wege an den neuralgischen Stellen sicherer. Wir nennen das dann Inwertsetzung. Das ist ein Begriff, der viel meinen kann und für uns, für unser Grenzgängerprojekt einfach sagt, am Schluss ist der Weg so beieinander, dass du richtig gut von A nach B kommst, ohne dich in Gefahr zu bringen. Und jetzt sind wir beim Thema Gefahr natürlich auch wieder bei einem ganz, ganz weiten Begriff. Wer empfindet was an welcher Stelle als Gefahr? Ich zum Beispiel als Flachlandtiroler bilde mir ein, dass ich da ganz gutes Maß bin, wenn ich ohne mit der Wimper zu zucken über diese Wege drüber komme. Ich bin jetzt, wie gesagt, ein fortgeschrittener alpiner Wanderer, der aber durch diese mangelnde genetische Vorbildung, also ich bin nicht in den Bergen aufgewachsen, durchaus auch an manche ausgesetzten Stellen ein bisschen Respekt hat. Wenn ich drüber komme, dann ist es gut gewesen. Und bisher ist es tatsächlich so, dass vor den Baustellen ich manchmal wirklich auf allen Vieren unterwegs war und inzwischen schaffe ich es, den gesamten Grenzgänger, und ich habe es jetzt inzwischen schon mehrfach gemacht, aufrecht zu wandern.
Wenn wir noch mal ein Stück zurückspringen, wie ist es denn dazu gekommen? Also man sagt, man steht jetzt nicht früh auf und sagt, ach, ich mache jetzt einen 80 Kilometer langen Fernwanderweg in meiner Heimat und das ist jetzt mein Leben.
Das Projekt an sich ist eine wunderschöne Fördergeschichte von der Europäischen Kommission. Es gibt dieses Interreg-Projekt. Und im Rahmen dieses Interreg-Projekts kannst du Projektideen einreichen, die grenzüberschreitend Sachen möglich machen, die sonst nicht möglich wären. In unserem Fall war es schlicht und einfach so, dass die Tourismusdirektoren aus dem Lechtal, der Michael Kohler, aus dem Tannheimer Tal, der Michael Keller, und mein direkter Chef, der Max Hillmeier, der Chef von Hindelang, Bad Hindelang Tourismus, die haben sich immer mal wieder getroffen und haben gesagt, oh, die Wege der Dover, die machen uns Sorgen. Man hat dann mit dem Alpenverein, hauptzuständig ist da die Sektion in Sonthofen, Allgäu-Immenstadt. Man hat dann mit dem Alpenverein, mit dem Wegbautrupp immer wieder Kontakt gehabt. Die haben halt gerichtet, was zu richten ist mit ihrem Wegbautrupp. Aber es war irgendwie klar, irgendwann brauchen wir da mal einen großen Wurf, dass wir das wirklich wieder auf 10, 15 Jahre einigermaßen sicher hinkriegen. Und irgendwann hat sich dann diese Tür aufgetan für eine Förderung. Diese Förderung, da noch ein paar so Infos auch dazu. Also mein Projekt ist 1,5 Millionen Euro schwer. Eintrittspreis für die 4 Projektbeteiligten waren so knappe 100.000 Euro. Und 3/4 schießt dann dieses Interreg-Projekt dann über diesen Regionenfonds noch zu. Das heißt für uns allerdings auch, dass wir die Wege halt ganz anders in Wert setzen, als man das jetzt machen würde, wenn der Alpenverein halt sagt, wir haben da ein Wegstück, das ich mit den eigenen Leuten nicht hinkriege, dann gehst du halt zu einem interessierten Bauunternehmer und sagst, was wird es denn ungefähr kosten, machst du mal ein Angebot. Und wir haben das Ganze jetzt natürlich EU-förderkonform ausschreiben müssen. Das sind 120 Seiten schwere Ordner, die wir da verschicken. Und haben es dann glücklicherweise geschafft, dann doch auch geeignete Baufirmen zu finden. Da oben kannst du natürlich nicht jeden bauen lassen. Das ist hochspezialisiertes Arbeiten. Und da braucht es auch wirklich echt bergsichere Leute dazu, wenn du da also die Jungs sind ja genau da tätig, wo es am steilsten, am ausgesetzten, am gefährlichsten ist, weil wir wollen das auch sicherer machen. Und die machen dann quasi nicht nur die Augen ein bisschen eng und sagen, jetzt laufe ich über diese schwierige Stelle drüber, sondern die schaffen da eine halbe Woche an dieser schwierigen Stelle und machen sie sicherer. Und da war so unsere Idee, kann ich auch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wir ziehen diese Baustelle in 3 Jahren durch und wir haben dann aus dem Lechtal, aus dem Tannheimer Tal und aus Bad Hindelang jeweils eine Baufirma uns ausgeschaut, die das machen könnten. Dummerweise sind 2 Baufirmen nicht mehr in diesem alpinen Wegebau tätig inzwischen. Und wir haben jetzt halt eine Firma, den Forstbetrieb Finsterer aus Oberstdorf, der uns da unheimlich gute Arbeit leistet. Also der hat einen Wegbautrupp, der ist im Sommer fast ausschließlich für uns unterwegs. Leo und seine Jungs, der Michi und der Thomas und der Sigi, die uns jetzt wirklich auch schon seit Jahren begleiten. Und die da oben richtig gute Arbeit machen. Da müssen wir allerdings noch simultan dolmetschen.
Es sind ja 6 Etappen und ich habe jetzt hier insgesamt Werten in 6 Tagen über 80 Kilometer und gut 6000 Höhenmeter zurückgelegt. Kannst du die einzelnen Etappen so ein bisschen grob mal beschreiben? Also was so die Highlights sind auf den jeweiligen Teilstücken?
Ich raschel gerade mal die Karte her und fahre mit dem Finger auf der Landkarte jetzt mal nach. Der Einstieg ist im Schattwald im Tannheimer Tal. Viele kennen das noch davon, das ist die erste Tankstelle auf österreichischem Gebiet, wo man günstig, super für 20 Cent billiger tanken konnte. Inzwischen sind die Preisunterschiede nicht mehr ganz so groß. Im Schattwald gibt es aber nicht nur diese Tankstelle, sondern auch den Parkplatz von der Wanne-Joch-Bahn. Und wenn man faul ist, nimmt man die Wanne-Joch-Bahn, aber wenn man den ganzen Grenzgänger laufen will, dann fängt man so gegen Mittag an mit dem Wandern. Wir haben die erste Etappe zum Einstieg so gestaltet, dass du quasi am Vormittag noch anreisen kannst, dann parkst in Schattwald oder fährst halt mit Bus, noch besser fährst du mit Bus und Bahn nach Schattwald. Und der erste Tag führt uns zu Pschießer, Ponten und Zirlesegg. Das heißt, wir hatschen circa 2,5 Stunden bis zum Pschießer. Der ist 1999 Meter hoch. Man sieht bisweilen manche auf dem Gipfel, die dann noch in die Höhe springen, weil sie dann auf die 2000 kommen. Vom Pschießer aus, der übrigens bei den Österreichern Scheißer heißt, vielleicht sind wir da bei den 1999 und 2000 nicht. So ganz kapiere ich es nicht. Dann haben wir einen wunderschönen Gratweg hinüber zum Ponten. Dieser Gratweg ist so, dass du links ins Pontental reinschaust, in Richtung Tannheimer Tal runter und rechts, wenn man so über die Felsen guckt, dann blickt man ins Hintersteiner Tal runter. Also im Hintersteiner Tal sind wir auf 850 Metern ungefähr und da oben laufen wir auf so 1920. Das heißt also, so ein Tiefblick von 1100 Metern, der ist einfach geil. Da stehst du, machst einfach nicht weiter. Am Ponten ähnlich gibt es ein Gipfelkreuz, das man über eine kleine Mini-Kletterstelle noch erreichen kann. Dann sind wir am Zirlesegg. Und dann sind wir noch ungefähr 5, 5,5 Stunden, 8 Kilometer, 1000 Höhenmeter rauf, 700 Höhenmeter runter an der Villersalpi. Erste Etappenübernachtung, Villersalpi, wir schlafen überm Kuhstall bei dem Markus Bertele, unserem Wirt dort, das ist in der Sennalpe. Es gibt da oben jetzt auch nicht Wiener Schnitzel mit Pommes, Ketchup und Salat, sondern es gibt halt einfach eine Suppe oder Spaghetti Carbonara. Einfaches Essen, einen gigantischen Bergkäse und halt eben ganz einfache Schlafplätze. Wie beim Kuhstall. Es hat auch den Charme, dass während der gesamten weiteren Wanderung bisweilen der Schlafsack echt noch ein bisschen nach der Villersalpe müffelt. Aber also ich habe bisher noch keinen einzigen Wanderer gehört, der sich beschwert hätte, das ist da so einfach, weil im Gegenteil alle sagen: Wow. Wie toll ist das? Wir haben es noch nie so urtümlich oder so original erlebt. Also wenig Strom, kaltes Wasser, das ist einfach Berghütte wie man es sich ganz früher vorstellt und wie man es ja in den Alpenvereins hinten, wo halt einfach mehr Betrieb ist, dann eher nett findet, weil da einfach die touristische Infrastruktur ein bisschen mehr ausgebaut ist, was ja auch gut soll. Apropos Alpenvereinshütte, am zweiten Tag laufen wir zur Landsberger Hütte. Die liegt hoch über dem Vilsalpsee, der einigermaßen bekannt ist, einer der pittoresken Bergseen. Aber wir haben nicht nur den Vilsalpsee an dem Tag, sondern auch wir blicken auf den Traualpsee unterhalb der Landsberger Hütte und absolutes Highlight natürlich der Schrecksee. Wir starten zunächst an der Villersalpe auf ungefähr 1450 Metern, laufen hoch zum Aufwärmen, auf zum Geißeckjoch. Das ist zum Beispiel so eine Wegpassage, die haben wir letztes Jahr gemacht. Das war vorher eine ziemlich schwierige Sache, teilweise sehr seifig der Weg, teilweise in den Felsabschnitten einfach auch ausgesetzt und ohne jedwede Haltemöglichkeiten. Da haben wir uns letztes Jahr einiges einfallen lassen, um den Weg jetzt wirklich sicher begehbar zu machen. Am Geißeckjoch schaut man dann zum ersten Mal runter in Richtung Vilsalpsee, läuft dann unterhalb vom Rauhorn entlang, da sind wir dann schon auf dem Jubiläumsweg, der relativ bekannt ist, kommen dann zur hinteren Schafwanne und da blickt man auf den Schrecksee herab und das ist halt einfach auch so ein Bergsee, kennt ihr vielleicht mit der Insel drin, das ist ein Panorama, da kriegst du dann Hennerpropfer, sagt der Allgäuer, Gänsehaut. Der Schrecksee selber liegt in einem Naturschutzgebiet. Jeder, der jetzt sagt, ich würde da gerne mal übernachten, diese Idee hatten schon mehrere, passt da auf, macht das nicht. Es wird streng überwacht, dass das Naturschutzgebiet auch eingehalten wird. Heißt also, Notbiwak ist erlaubt, aber wer da mit Zelt hochharscht, der zahlt da ziemlich deftige Strafe. Nur mal so als kleine kleine Erwähnung, weil heuer auch wieder einige erwischt worden sind.
Wenn man da mehr erfahren will zu dem Thema Biwakieren am Schrecksee, da gerne mal beim Willi Roth reinhören in das Interview. Er erzählt da sehr, sehr umfangreich darüber.
Wenn wir dann weiterlaufen, nachdem wir nicht übernachtet haben am Schrecksee, weil wir laufen ja zur Landsberger Hütte, dann sind wir am Schluss auf 1800 Metern Seehöhe und die Landsberger Hütte, ich empfehle vor allem die Männer unter euch beim Pieseln im Männerklo im Erdgeschoss von der Landsberger Hütte, Blick geradeaus richten, ihr schaut runter auf die beiden Seen, Traualpsee und auf den Vilsalpsee, also ich habe noch nie im Stehen pieselt mit einem besseren Ausblick als auf der Landsberger Hütte. Wir übernachten auf der Landsberger Hütte, laufen weiter am nächsten Tag, das ist unsere Jubiläumsweg-Tour zum Luitpoldhaus. Da sind wir auch wieder dann so oberhalb vom Schrecksee unterwegs, kommen dann in den Bereich Notland zur Lerchwand. Die Lerchwand war früher eine der schlimmsten Passagen des Grenzgängerwegs, ein sehr matschiger Bereich, der aber dummerweise in einen 200 Meter tiefen Abgrund gemündet hat. Und da gab es vor Jahren mal ganz schwere Unfälle, Todesfolge. Wir haben es jetzt erstmals geschafft, mit einer ziemlich durchdachten Seilkonstruktion das so zu sichern, dass die Leute da jetzt so sicher wie geht drüber kommen. Dieser Abschnitt ist allerdings jedes Jahr auch wieder dick im Schnee, dick in die Schiebe vom Berg. Von daher sind wir auch da wieder jedes Jahr am Merkeln, das so zu richten, dass die Lerchwand ein bisschen von ihrem Schrecken verliert. Danach sind wir an der Bockascharte. Das ist so, da bist du dann 6 Stunden unterwegs, 5 Stunden, gute 5 Stunden. Dann hast du noch einen Anstieg von 300-400 Höhenmetern, bis es dann nur noch bergab zum Prinz-Luitpold-Haus geht. Und wenn man da dann so in der Nachmittagssonne, da knallt dann so richtig schön die Sonne an dem Glasfelder Kopf hin. Da weißt du dann auch, was du getan hast. Wir haben glücklicherweise da noch einige hundert Steinstufen einbauen können. Deshalb kommt man ein bisschen komoder den Berg rauf, aber die Höhenmeter musst du trotzdem machen. Vorher war es dann so, dass wir in einem Geröllfeld weitgehend unterwegs waren. Und da bist du halt einen Schritt vor und 2 zurückgelaufen. Inzwischen kann man sich halt an den Stufen ganz gut nach oben machen. Proben an der Bockhalfahrte, eine letzte Rast und dann noch 40 Minuten, hätte ich sagen, Talschuss in Richtung Prinz-Luitpoldhaus. Im Luitpoldhaus haben wir seit heuer einen neuen Wirt, den Christoph Erd mit seiner Frau Uli. Da empfehle ich das Bergsteigeressen. Probiert es einfach aus. Es schmeckt gigantisch. Auch die Brotzeitplatte ist tippitoppi. Und wenn man zeitig dran ist, dann kriegt man sicherlich auch noch einen guten Schlafplatz. Allerdings ist es sowohl auf der Landsberger Hütte als auch im Prinz-Luitpoldhaus wirklich empfehlenswert, vorher einfach wirklich zu reservieren. Geht online inzwischen relativ einfach. Weil gerade am Wochenende im August und im Juli wird es dann schon ziemlich voll in den Matratzenlagen und die Mehrbettzimmer sind meistens schon relativ zeitig ausgegeben. Nach unserem Aufenthalt im Luitpoldhaus, auch da wieder die Möglichkeit einer warmen Dusche besteht, ich sage es einfach nur dazu, kommen wir zu der Passage, die du in umgekehrter Reihenfolge gemacht hast. Wir laufen vom Luitpoldhaus vorbei am Wiedemarkopf über das Hornbachjoch nach Hinterhornbach. Das heißt, wir sind auch wieder insgesamt 15 Kilometer unterwegs, haben Höhenmeter 900 bergauf, 1700 bergab, weil wir am Schluss in Hinterhornbach auf 1100 Meter landen. Und das ist jetzt auch so eine Tagesetappe mit 7 Stunden 30, die es ganz schön in sich hat. Wenn wir am Hornbachjoch sind, laufen wir noch den Abstecher über den Kanzberg. Da schaust du dann wunderbar ins Hornbachtal rein und auf die Bretterspitze rüber. Und wenn man dann so auf 2000 Metern am Kanzberg steht und noch 900 Höhenmeter nach Hinterhornbach vor sich hat, der Karte schaut es gar nicht so schlimm aus, aber es sind einfach wirklich noch so fast 2,5 Stunden, die man braucht, bis man dann in Hinterhornbach im Gasthof sein Schnitzel mit Pommes erwartet. Und auch da ist es dann so, dass man, glaube ich, wegen der vielen Bergabhöhenmeter, es sind immerhin fast 1700 Meter, da weißt du dann, was du getan hast und freust dich auf dein alkoholfreies Weizen und ein Wiener Schnitzel. Kommen wir zur fünften Etappe. Die hat 13 Kilometer, führt von Hinterhornbach vorbei am Hochvogel wieder zum Luitpoldhaus. Also der ganze Weg beschreibt so im Groben einen umgedrehten Achter. Deshalb kommen wir zweimal am Luitpoldhaus vorbei. Und wir laufen dann weiter zum Giebelhaus und fahren mit dem Bus hinaus nach Hinterstein. Wer unbedingt den Hochvogel mitnehmen möchte, diesen bekannten Berg, von dem viel die Rede ist, weil ein Teil des Bergs abzustürzen droht. Wer den Hochvogel mitnehmen will, der sollte eigentlich noch eine zusätzliche Übernachtung im Luitpoldhaus einplanen. Das ist dann so, dass man so in etwa 4,5 Stunden von Hinterhornbach zum Hochvogel läuft. Und dann sind es halt noch so 2 Stunden runter, so gute 1,5 Stunden bis zum Prinz-Luitpoldhaus. Wenn wir am Giebelhaus landen, fährt im Stundentakt der Bus raus nach Hinterstein, wo uns dann die sechste Etappe erwartet. Wichtig, was diesen Giebelhausbus angeht, er fährt jeden Tag bis 18.10 Uhr. Und ich empfehle dringend, diesen Bus zu erreichen, weil sonst ist man halt einfach 2 Stunden auf der Talstraße unterwegs. Und das würde ich vermeiden wollen. Es gibt vom Giebelhaus auch noch die Option, in der DAV Schwarzenberghütte zu übernachten. Es ist so 1,5 Stunden den Berg hoch. Kann man auch wunderschön noch kombinieren mit dem Abstecher über den Engeratskundsee. Am Schluss landen alle in Hinterstein und die Panorama-Etappe zum Abschluss. Das ist dann die von Hinterstein über die Zipfelsalpe. Da gibt es eine gute Brotzeit bei der Berna und beim Max. Dann sind wir noch am Isela-Gipfel unterwegs und laufen dann noch diesen Panoramaweg. Und dann nähern wir uns dann so langsam wieder der Zivilisation, den Orten mit Straßen. Wir sind dann am Isela-Gipfel, laufen über den Kükundkopf vorne zum Wiedhag und dann wieder runter nach Stadtwald. Dann haben wir jetzt 6 Tage in den Knochen. Am Schluss sind 6500 Höhenmeter, knapp 80 Kilometer und fühlen uns richtig gut, würde ich sagen.
Klingt auf jeden Fall schon mal so, dass ich jetzt Hunger bekommen habe und das mit dem...
Habe ich jetzt eigentlich zu viel über die kulinarischen Genüsse auf dieser Tour erzählt?
Für mich nicht. Das mit dem Schnitzel in Hornbach kann ich bestätigen. Da habe ich auch diverse gegessen an den 2 Tagen. Und ja, also auf jeden Fall panoramareich, anspruchsvoll. Aber ich finde es auch eine der schönsten Gegenden, die so in der Region eigentlich da sind. Gerade jetzt auch bei der Etappe von vom Prinz-Luitpold-Haus nach Hinterhornbach, wenn man dann so die Höhefahrt dazu gegenüber sieht und so weiter. Also das sind schon beeindruckende Kulissen.
Das habe ich jetzt natürlich bei der Aufzählung der einzelnen Etappen ein bisschen kurz kommen lassen. Das waren jetzt quasi die technischen Daten. Wenn man jetzt in die Etappen reinschaut und sagt, was hast du denn alles am Schluss erlebt und gesehen, dann sind es ja genauso diese Wow-Effekte, wenn du um irgendeinen Berg rumhatscht und dann am Weg sich dann plötzlich ein neues Panorama eröffnet und gerade so diese Ausblicke auf den Hochvogel vor allem und auf die Höhfahrt und auf den Schmeck und drüben da auf die Bretterspitze, das ist einfach gigantomanisch. Das behaupten natürlich viele von ihren Wegen, dass die Ausblicke panoramareich und attraktiv sind. Aber dadurch, dass wir in den 6 Etappen so gefühlt 20 verschiedene neue Aspekte haben, wo du sagst, wow, da schaue ich jetzt mal genauer hin. Der Wiedemeyerkopf zum Beispiel am Prinz-Luitpold-Haus, da sieht man die Auffaltung der Alpen so wunderbar dokumentiert. Siehst du richtig die Gesteinsschichten, die sich wie in so einem U aufgefaltet haben. Man könnte da davor stehen und sich das alles zusammenreimen, wie das wohl gewesen sein mag damals. Und wenn man da noch jemanden dabei hat, der sich damit auskennt, dann kann man sich das auch wunderbar erklären lassen.
Was würdest du denn sagen, ist die beste Saison für den Weg, um den komplett zu machen oder Teile zu machen?
Ja, die Saison... die ist im Prinzip schnell umrissen. Das sind 100 Tage im Hochsommer. Und wir haben jetzt, wir sagen eigentlich immer so, ab Mitte Juli kannst du da oben gut wandern. Im vergangenen Jahr war es eigentlich so, dass wir tatsächlich bis Ende Juli noch relativ fette Schneefelder hatten, wo wir dann eigentlich eher abgeraten haben. Also wenn ich jetzt heute die Tour für nächstes Jahr planen würde, hätte ich tatsächlich die großen Sommerferien nehmen. August, Anfang September ist mein Geheimtipp, da haben wir hier im Allgäu in der Regel sehr stabile Hochdrucklagen. Du hast also oben richtig angenehme Wandertemperaturen noch und die Hütten sind schon beginnend nicht mehr so voll, wie sie das vielleicht teilweise auch im Hochsommer sind. Man findet immer einen Platz, aber natürlich ist es angenehmer, in einem Matratzenlager mit 5 Leuten zu schlafen als mit 25.
Definitiv.
Was wenn ich die Wandersaison angeht, also solange die Wandersaison ist, solange ist im Prinzip auch unsere Baustellensaison. Wir haben also das Thema, dass wir an den 100 Tagen des Hochsommers unsere gesamten Baustellen pro Jahr abwickeln müssen. Entsprechend dicht gedrängt ist da natürlich auch unser Programm.
Wenn ich das jetzt nicht alleine machen möchte, ich kenne aber auch keinen, gibt es da Anbieter, die quasi da Wanderführer stellen oder die das Ganze organisiert machen?
Wir haben inzwischen 3 Anbieter, die die Grenzgängertour aufgenommen haben. Schau dir einfach mal unter grenzgänger.ae-wandern.com und da sind dann diese Anbieter gleich oben gelistet. Ihr habt die Möglichkeit, 6-tägige Touren zu buchen. Und ich empfehle auch dringend Leuten, die sich als Berganfänger empfinden, das nicht wirklich allein oder zu zweit anzugehen, sondern sich da auch wirklich mit einem Guide helfen zu lassen. Erfahrene Bergfechse sind da richtig gut aufgehoben, die können sich richtig gut austoben. Aber zum Einstieg wäre es entweder empfehlenswert zu sagen, ich nehme Etappe 1 und 2 oder ich mache Etappe 4, 5 und 6, Man kann es in den verschiedensten Varianten kombinieren, aber die ganze Tour, das setzt schon, da sollte man schon eine gewisse körperliche Grundkonstitution, Bergerfahrenheit, Trittsicherheit in jedem Fall und Schwindelfreiheit.
Gut, was ist denn für dich so die, ja, die schönste und also für dich die schönste Etappe?
Lieblingsetappe ist wahrscheinlich dann schon die dritte Etappe, wo wir auf dem Jubiläumsweg von der Landsberger Hütte zum Luitpoldhaus unterwegs sind. Das eine ist dieser Wahnsinnsmarsch durch die Bockascharte, wo man einfach so richtig im Schweiße des Angesichtes diese Höhenmeter sich erkämpft. Und das andere ist, du bist da vorher wirklich 6, 7 Kilometer auf dem Jubiläumsweg unterwegs. Du hast unten im Tal das Schwarzwassertal, du hast über dir Berge und du harrst da wirklich stundenlang mit dem Blick auf den Hochvogel, kommst dem immer näher, hast links den Blick ins Tal, hast rechts diese wunderschönen bewachsenen Gipfel und trotzdem ist man so oft neuen Perspektiven ausgesetzt, dass es einfach nicht aufhört, spannend zu sein. Und es ist so, also ja, die dritte Etappe, Jubiläumsweg, Landsberger Hütte bis Luitpoldhaus.
Wie könnte man das denn machen, wenn ich sage, okay, nee, also alle 6 Etappen, das ist mir jetzt noch zu viel. Ich möchte es einfach mal so als Tagesetappe machen. Gibt es da auch Möglichkeiten oder ist es eher so angelegt, dass man doch mehrere Etappen zusammennehmen muss?
Also so eine Einsteigertour, wo man sich auch von den Kräften her mal ein bisschen austesten kann. Wenn ihr in der Nähe vom Allgäu wohnt, fahrt zeitig los, mit Bus und Bahn am besten, gerne auch mit dem Auto. Wir starten in Hinterstein und laufen zur Zipfelsalpe, machen quasi diese erste Etappe, gehen zum Pschieser, Pontner, Zirleseck, und kommen über die Villersalpe wieder zurück. Wenn wir das angestrengt durchziehen, dann ist man so 6, 7 Stunden unterwegs, hat am Schluss, ich glaube, 1300 Höhenmeter in den Knochen. Und wenn man nach diesem Tag am nächsten Tag sagt, ich fühle mich noch so, dass ich am zweiten Tag wandern könnte, dann schafft man auch den Grenzgänger. Aber so zum Einstieg wäre diese Pschieser-Pontentour sehr attraktiv. Die kann man übrigens auch von Stadtwald aus machen. Und dann durchs Pontental wieder raus wandern, da sind es dann summa summarum 200, 300 Höhenmeter weniger. Und man hat auch die Möglichkeit von Hinterhornbach, man so sagt, eine Zweitagestour, starte in Hinterhornbach, lauf zum Prinz-Luitpold-Haus und lauf also in dem großen Bogen hinwärts über die Schwabeckhütten und den Fuchsensattel durch den kalten Winkel. Eventuell mit der Option noch auf den Hochvogel zu steigen, wenn man gescheit fit ist und höhentauglich. Und am zweiten Tag werden wir dann weiter wandern über das Himmeleck und das Hornbachjoch und den Kanzberg wieder zurück nach Hinterhornbach. Ist ein wunderschönes, schöne Aktion für ein Wochenende, aber auch so unter der Woche 2 Tage Urlaub nehmen und du bist mitten in einer anderen Welt.
Sehr cool. Waren auf jeden Fall sehr, sehr tiefe Einblicke. Und wie bei jedem Podcast mit einem Gast kommen zum Ende noch so ein paar kleine Quickfragen. Kurze Antwort, kurze Frage, kurze Antwort, die ich dir gerne natürlich auch stellen möchte. Und die erste wäre da: Berge oder Meer, dein Favorit und warum?
Berge, weil man einfach mehr erlebt.
Okay. Und wie würdest du deine Zeit auf einer einsamen Hütte verbringen, wenn du 3 Monate dort wärst?
Zehn Bücher und sinnieren, da sitzen. Ich finde es immer am schönsten, wenn man wirklich mal seine Ruhe hat. Tage nichts bringen. Von daher ist eine Berghütte bei schlechtem Wetter und es kommt auch wirklich keiner und man kann so vor sich hin sinnieren, hat genug zu essen und zu trinken. Das ist für mich so richtig Wow.
Sehr cool. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
Sonnenuntergang, weil ich beim Sonnenaufgang immer zu faul und zu träge bin. Gib's zu.
Ohne welchen Ausrüstungsgegenstand würdest du niemals in die Berge fahren?
Wasserflasche.
Wasserflasche. Deine Top 3 Blogs, Ressourcen, Zeitungen, Magazine, Fernsehsendungen oder was auch immer für mehr Berge. Also was liest du gerne,
Oh,
was guckst du gerne?
das ist ja jetzt echt fies. Ich möchte da keinen rausheben, aber ich bin schon großer Fan von uligunde.com, weil die einfach Sachen erklärt, die ich schon immer mal wissen wollte. Ich lese einige Fachzeitschriften privat auch ganz gerne und informiere mich relativ breit, möchte jetzt aber da niemanden herausheben. Vielleicht, wenn wir schon drüber sind, möchte ich vielleicht noch wandern mit familie.de herausheben. Das ist nämlich mein privater Blog.
Ah.
Vielleicht möchte da mal jemand reinschauen. Ich schaue gleich morgen bei den Traffic-Zahlen, ob jemand schaut. Okay.
Mache ich mir direkt, verlinke ich mit. Stell dir vor, du würdest mal für ein halbes Jahr aus beruflichen oder privaten Gründen nach Hamburg müssen. Was empfiehlst du gegen Bergweh?
Man muss sich da, wo man ist, das reinziehen, was man hat. Und Hamburg ist jetzt, abgesehen davon, eine richtig tolle Stadt, in der man auch richtig gut leben kann, wo ich auch schon mehrfach war. Aber ich denke, es ist wichtig, sich auf das einzulassen, wo man lebt. Natürlich ist es in den Bergen toll. Und natürlich haben wir einen Freizeitwert, der gigantomanisch ist. Wenn ich aus der Garage rausfahre mit dem Mountainbike, bin ich innerhalb von 3 Minuten an dem Wanderparkplatz, wo andere aus Stuttgart 2 Stunden herfahren. Also tippitoppi, aber es gibt im Flachland im flachen Land und anderswo auch Sachen, die man erleben kann. Und lass dich ein auf das Ganze. Kurze Antwort mal gefragt, oder?
So viel möchtest. Und als letzte Frage noch, wen würdest du gerne mal hier im Podcast hören?
Ich habe im Rahmen meiner Grenzgängertätigkeit, also erstens würde ich dir gerne unsere Bauarbeiter, da musst du noch mal vorbeikommen nächstes Jahr mit deinem Aufnahmegerät und musst das vor Ort machen. Und ich würde gerne den Björn Arndt in deinem Podcast hören. Der hat für uns ein richtig tolles Projekt gemacht für den Grenzgänger. Der hat 200 Panoramabilder geschossen da oben, die wir zu einer Video-Reality-Tour zusammengestellt haben, die in den nächsten Tagen auf unserer Startseite online geht. Und der Björn ist einer, der in den Bergen zu Hause ist und der unheimlich viel erzählen kann, auch auf seinem Blog, Bergtouren und mehr. Vielleicht wäre der was.
Sehr cool. Wunderbar. Dann vielen, vielen Dank. Ich werde die ganzen Sachen, die du mir jetzt auch gesagt hast, noch vor allen Dingen auch Wandern mit Familie, verlinken. Habe ich gerade schon mal mit reingelunscht. Da gibt es einiges zu lesen. Und ansonsten denke ich mal, also jetzt ist klar, bei euch liegt sicher schon Schnee. Von daher müssen wir jetzt uns bis Juli gedulden, um dann quasi den Grenzgängerweg auch wieder in Angriff nehmen zu können.
Ja. Ach, war das jetzt dein Schlussplädoyer?
Fast. Das
Entschuldigung,
Schlussplädoyer.
wir sind schon fertig.
Nein, nein. Der Schluss oder der Schlusssatz ist natürlich vielen, vielen Dank, Thilo, für die ganzen Eindrücke. Und ich denke, spätestens nächstes Jahr sehen wir uns dann auch mal wirklich live auf der Tour oder bei dir in der Region. Da bin ich dann hoffentlich wieder öfter in den Bergen.
Ich
Und
habe hier noch das Angebot auch für alle, die das hören. Es gibt diese Website grenzgeier-wandern.com. Es gibt aber auch meine E-Mail-Adresse grenzgeier@badhindelang.de. Wer irgendwelche Fragen zu dem Grenzgängerweg hat, ich kümmere mich gern um diese Fragen, Sorgen und Nöte in der Vorbereitung für die Touren. Und ihr könnt mich da auch gern anrufen, 08324 892551. Mich interessiert es bannig, was die Leute bewegt, bevor sie auf Tour gehen. Und wer Bock hat, kann sich gerne bei mir melden vorab.
Das ist doch ein super Angebot. Perfekt. Werde ich auch alles verlinken und mal reinschreiben und dann.
Ihr kriegt dann auch von mir diese topografische Wanderkarte Maßstab 1 zu 25.000 zugeschickt.
Noch besser. Super. Vielen, vielen Dank, Thilo. Und dann wünsche ich dir einen tollen Winter und ja, bis nächstes Jahr, oder?
Viel Spaß beim Skifahren, bei den Skitouren, beim Langlaufen und bis nächstes Jahr. Ich würde mich freuen, wenn du kommst und wenn der eine oder andere, der das hört, auch kommt.
Das war es schon wieder mit dieser Episode des Vitamin Berge Podcast. Schön, dass du dabei warst und die Shownotes und weitere Informationen findest du unter vitaminberge.de/podcast. Ich freue mich, wenn du den Podcast auf Facebook, Twitter und Co. teilst und wünsche dir sonnige Grüße und bis bald. Ciao, ciao!